Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Ernährung, Training und Performance. Folge 15: Tipps für eine bessere vegetarische oder vegane Ernährung. Warum Nährstoffmangel, Lebensmittelauswahl und Nahrungsergänzung für Vegetarier und Veganer besonders wichtige Themen sind. Was ist eine vegetarische bzw. vegane Ernährungsweise? Was gibt es zu beachten und was sollte man ergänzend einnehmen? Welche Nährstoffmängel gibt es und welche Maßnahmen sind zu treffen? Wichtige Nahrungsergänzungen mit Vitamin B12 und Omega-3-Fetten. Wir haben diese Folge in zwei Teile geteilt. Teil 2 kommt nächste Woche in Folge 16. Aber jetzt viel Spaß mit Teil 1.
Ah, hallo Julia.
Hallo Pavel.
Schön, dich wiederzusehen. Podcast.
Wie geht's?
Ja, mir geht's fantastisch. Und dir?
Mir auch. Was tut sich so Neues?
Ja, was tut sich Neues? Also im Prinzip ist jetzt passend zu unserer heutigen Sendung, zum Thema unserer Sendung, ist mir eingefallen, dass ich auf der DGPE-Veranstaltung damals, letztes Jahr, also das Symposium der Deutschen Gesellschaft für Paleoernährung, ein nettes Mädel kennengelernt habe. Und die ist damals Vegetarierin gewesen und wollte mal so ein bisschen reinschnuppern, was überhaupt Paleo ist, weil sie mit dem Gedanken spielt, im Prinzip wieder gewisse Dinge in ihre Ernährung aufzunehmen und eventuell vielleicht so mehr sich in diese Paleo-Richtung zu entwickeln. Und da muss ich ehrlich sagen, es würde mich mal interessieren, wie sich das entwickelt hat, weil damals hat sie das Schweinefleisch nicht gegessen.
Ja.
Dieses Schlachtschwein, was wir damals gegessen haben.
Genau, ja, das Schlachtschwein.
Ja, genau. Also ich muss sie mal anschreiben und mal fragen, wie sie jetzt verblieben ist, ob sie jetzt eher in die Richtung Paleo gegangen ist oder noch in die Richtung vegetarischer Ernährung.
Aber ich kenne einige auch bei uns in der Meetup-Gruppe, die eigentlich vorher Vegetarier waren oder sogar teilweise sogar vegan gelebt haben und dann einfach Paleo kennengelernt haben und einfach das Prinzip dahinter verstanden haben und dann auch umgestiegen sind. Ja. Vor allem darum, das sind halt Vegetarier bzw. Veganer gewesen, die das aus einem Gesundheitsgedanken gemacht haben, jetzt nicht aus einer ethischen Überlegung heraus, weil wenn ich es aus einer ethischen Überlegung heraus mache, habe ich natürlich einen ganz anderen Gedankenansatz. Ja. Wenn ich sage, ich suche nach dem, was für mich die gesündeste Ernährung ist, da kann ich natürlich anders für mich selbst argumentieren.
Ja.
Weil die ethische Komponente ist natürlich eine ganz andere und abgehoben von jeder Ernährungsdiskussion in Wirklichkeit.
Genau, ja. Wir steigen dann gleich mal ein bisschen ein, mehr in die Richtung vegetarisch, vegan und was ist eventuell zu beachten, was kann man ergänzen, um eventuell Defizite auszugleichen. Gab es bei dir sonst noch irgendwas Neues jetzt noch in die letzten Wochen, was du vielleicht erzählen willst?
Ich habe meinen persönlichen Deadlift-Rekord aufgestellt.
Kreuzheben.
Das Kreuzheben, genau, mit 102 Kilo.
Oh, krass.
Also das freut mich, ja. Und probiere jetzt auch Reißen und Stoßen aus. Das ist auch interessant. Was ist für mich.
Ja, cool. Also, cool.
Macht Spaß. Ja.
Nun müssen wir eigentlich mal so Fitness-Videos drehen oder so. Zack, die neuesten Rekorde.
Ja, beim Kreuzheben.
Ja, cool, wunderbar. Ja, ich mache auch so Kreuzheben, aber ich mache es halt bei mir hier zu Hause. Und ich habe nicht die Gewichte, also über 100 Kilo habe ich nicht da. Also ich hebe das auch, aber ich habe es nicht da. Ich habe nicht mehr da. Ich müsste dann irgendwie mein Home-Gym aufstocken und so, aber da habe ich momentan erstmal kein Interesse daran.
Ja.
Aber ich liebe Kreuzheben total. Also
ist eine super Übung. Also ich glaube, wenn man nur eine Sache machen kann, dann wäre das Kreuzheben.
Ja, genau.
Und das zweite ist dann noch Kniebeugen machen.
Ja, bin ich 100% deiner Meinung.
Ja, gut. Also Kreuzheben ist, das glaube ich, das ist das, was mich von meinen chronischen Kreuzschmerzen geheilt hat.
Wenn man es richtig durchführt, ne?
Ja, wenn man es richtig
durchführt. Das ist halt wichtig dabei, ja. Das ist wichtig.
Man muss natürlich langsam beginnen und aufbauen und die Technik erstmal können, bevor man dann 100 Kilo hebt. Aber wenn man es dann kann, dann ist das wirklich das Beste, was man, glaube ich, für seinen Rücken machen kann. Und weil man muss so oft im Alltag schwere Dinge vom Boden aufheben. Und natürlich geht das nicht immer, auch nicht in der idealen Position, aber wenn mein Körper weiß, wie es prinzipiell geht und ich das oft geübt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir weh tue, einfach sehr, sehr klein. Beziehungsweise habe ich auch die Muskulatur und die Stärke und die Spannung kann ich aufbauen, um das sicher vom Boden aufzuheben. Also es ist einfach auch für jeden, egal welchen Alters, finde ich, Kreuzheben und diese großen klassischen Übungen aus dem Gewichtheben, die Kniebeuge, das Kreuzheben, das Überkopfdrücken, das sind alles Übungen, die einfach jeder machen kann und machen sollte, meiner Meinung nach.
Perfekt, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Genau. Jo, ja,
Cool.
dann steigen wir mal ins Thema ein, ne, und dann fange ich einfach mal ein bisschen damit an, vielleicht zu erläutern, das ist vielleicht nicht jedem klar, was überhaupt der Unterschied einer vegetarischen und veganen Ernährung ist, weil ich muss ehrlich zugeben, dass mir das früher auch nie klar war. Meistens wird ja immer gesagt, ach ja, die essen kein Fleisch, ist nicht so immer 100% richtig, also es gibt da schon Unterschiede. Und ich lese dazu einfach mal ganz kurz vor. Also so wie ich das recherchiert habe, ist es der Unterschied beider Lebensweisen ist schnell erklärt. Veganer konsumieren keine tierischen Produkte, also hat nicht nur mit was mit Fleisch zu tun, sondern tierische Produkte. Das heißt, dass ein Veganer nicht nur fleischlos, sondern auch ohne den Verzehr von Milch, Honig, Eiern, Fisch und Gelatine lebt. Oftmals verzichten Veganer sogar auf das Tragen von Wolle und Leder. Und eventuell gehen die auch so weit, dass sie sagen, okay, Alltagsgegenstände wie Wasch- und Reinigungsmittel, Kosmetik oder Farbe darf auch nicht irgendwie aus Tierversuchen stammen. Also da wird auch geschaut, wie wurde das Produkt hergestellt, was sind die Inhaltsstoffe, aber auch, wurde es nicht mit Tieren, an Tieren, wie auch immer getestet. Das war jetzt die Erläuterung zu Veganer und Vegetarier. Bei denen ist es im Prinzip so, dass sie im Prinzip lediglich auf den Verzehr von Fleisch und Fisch verzichten. Und wobei natürlich bei Fleisch es schon so ist und auch bei Fisch, dass es da sehr wichtige Proteine und andere Nährstoffe enthält, was dann eventuell dem Körper nicht zur Verfügung steht. Und das ist eigentlich das Thema, worauf wir heute eingehen wollen. Was könnte denn da fehlen? Und jetzt habe ich auch aus Studien rausgezogen, was meistens der Fall ist bei Vegetariern, ist, dass Vitamin B12 Mangel herrscht, Vitamin D3 Mangel, Omega-3, Calcium, Eisen und Zink.
Genau.
Genau, und das ist zum einen das, was das Thema Defizite angeht, wo wir was erzählen möchten zu. Und zum anderen ist natürlich auch so, dass gewisse Nahrungsmittel und Lebensmittel in einer, in dem Fall vegetarischen oder veganen Ernährung enthalten sind, die eventuell auch nicht wirklich zum Vorteil sind für uns Menschen oder die halt eventuell noch ein bisschen weiter verarbeitet werden müssen, damit sie eher in den gesünderen Bereich dann gelangen.
Wenn man beschließt, man möchte vegan oder vegetarisch leben, wie du sagst, vegetarisch ist ja, da gibt es ja auch welche, die diese Ovolacto, also gibt Leute, die Eier und Milchprodukte sehr wohl essen, manchmal auch Fisch. Jemand, der sowohl Eier, Milchprodukte und Fisch isst, ist sehr gut aufgestellt, würde ich sagen. Ja, also diese Gruppe würde ich jetzt mal außen vor lassen, weil die ist eh sehr gut abgedeckt sind. Aber die Gruppe der Veganer und Vegetarier, die eben diese Produkte rausnehmen aus ihrer Ernährung, beziehungsweise Veganer ist eh klar, die sind natürlich mit ein paar Problemen konfrontiert. Und das eine ist, dass sie automatisch sehr viel Kohlenhydrate wahrscheinlich zu sich nehmen werden und oft Kohlenhydrate in Form von Getreide, beziehungsweise in Form von Hülsenfrüchten. Da habe ich halt die Probleme, dass diese Pflanzen sich verteidigen wollen normalerweise, weil sie wollen halt nicht so gern gegessen werden und die haben Problemstoffe. Das eine sind Phytate und das andere ist Lektin. Ich gehe ganz kurz darauf ein. Das Phytate, das sind, würde ich sagen, das sind praktisch, man könnte es nennen, das sind wie auch natürliche Herbizide, Die verhindern, dass die Pflanze von Pilzen zum Beispiel gegessen werden. Und die binden Mineralstoffe. Ja. Die bilden Komplexe mit Mineralstoffen. Und das ist das eine Problem. Dass
Mineralstoffe, nur noch mal so ganz kurz für den Zuschauer, sind beispielsweise Calcium, Magnesium, Eisen, Zink. Ich glaube, das ist auch jedem geläufig. Ne? Ja.
Und das ist halt, dass zwar die Pflanze an sich auch diese Mineralstoffe enthält, aber wir sie dann aufgrund des Phytatgehalts nicht aufnehmen können, weil die das binden und verhindern, dass es aufgenommen wird. Ja. Das andere ist Lektin. Das ist deswegen ein Problem, weil es an, wie soll ich sagen, an Schleimhäute zum Beispiel bindet. Also es bindet Kohlenhydrate, es bindet Zucker. Mhm. Und unsere Darmschleimhaut besteht aus einer Zuckerschicht. Ja? Und die bindet, diese Lektine binden dann da dran und zerstören die, das ist das Problem. Jetzt gibt es aber, jetzt hab ich als Vegetarier oder Veganer das Problem, dass ich sehr viel von diesen beiden Problemstoffen aufnehme. Ja. Und es gibt halt Möglichkeiten, das zu minimieren bzw. abzuschwächen oder zu verhindern. Das wäre, dass man dies alles einweicht, mindestens 48 Stunden, dass man sprossen lässt zum Beispiel, mhm. Oder auch durch Fermentation, das bedeutet, also alles was irgendwie wie Sau, alles was durch bakterielle Fermentation passiert, verändert schon diese Zusammensetzung, ja. Schwächt schon diese Antinährstoffe ab.
Ja, genau, das macht man in der Paleo-Welt, man das einige ja auch, dass die Nüsse etc. ein bisschen so einweichen lassen und so und dann im Prinzip verzehren, um da auch ein bisschen diese ganze Antinährstoffgeschichte abzuschließen.
Genau, das ist das gleiche Problem. Ja. Eher auch bei Nüssen sollte man auch einweichen, mhm. Und vielleicht, und dann kann man es im Rohr bei niedriger Temperatur trocknen lassen. Ja. Das würde sich für das natürlich, das betrifft natürlich nicht nur Vegetarier und Veganer, sondern überhaupt. Ein wichtiger Punkt, eben eine Sache, die eben sehr oder praktisch nicht vorkommt in einer veganen Ernährung, ist Vitamin B12. Weil das findet man nur in tierischen Lebensmitteln. Ja. Ist extrem wichtig für das Nervensystem, für die Leber, also für die Detox, für die Entgiftungsfunktion der Leber, eben für das Nervensystem, auch schon gesagt, für die Zelle, für die Zellteilung. Also sie spielt einfach bei extrem viel Basisvorgängen eine ganz wichtige Rolle. Und das ist auch ein Vitamin, das unbedingt dazu ergänzt werden sollte, falls man sich entscheidet, vegan zu leben. Weil es so wichtig ist, hat der Körper Speicher dafür. Das heißt, wenn man jetzt ein Jahr vegan lebt, wird man nicht sofort einen Vitamin B12-Mangel haben. Aber wenn man jetzt das denkt, über ein paar Jahre durchzuführen, sollte man sich das auf jeden Fall ein gutes Supplement, also eine gute Nahrungsergänzung zulegen.
Ja.
Was auch nur zu kurz kommt natürlich bei der veganen Ernährung und bei der vegetarischen Ernährung, die eben da keine Eier und keine Fisch zulässt in erster Linie, sind eben die Omega-3-Fettsäuren, und zwar das DHA und EPA, das kennt man vielleicht auch, sind eben diese tierischen Omega-3-Fettsäuren. In Pflanzen gibt es auch ein Omega-3, das ALA. Da ist aber das Problem, also man findet zum Beispiel im Leinöl, im Leinsamenöl, gerne auch eingenommen. Das Problem ist allerdings, dass dass dieses pflanzliche Omega-3 erst in tierisches Omega-3 umgewandelt werden muss im Körper. Und diese Umwandlungsrate ist sehr, sehr schlecht.
Da kommt fast gar nichts bei
raus. Ja, also um die 4-5% werden nur umgewandelt. Das heißt, ich müsste unglaubliche Mengen von dem Leinöl zu mir nehmen, um auf dieses Omega-3 zu kommen. Und Omega-3 hat ja nicht diese EHA und EPA und DHA ist nicht nur wichtig in der Zellmembran, sondern hat auch ganz wichtige Funktion als Bestandteil vom Gehirn und vom Nervensystem. Es ist ein wichtiges Antioxidant, es wirkt entzündungshemmend. Wenn man vielleicht ganz kurz, was ein Antioxidant ist, könnte man noch kurz erklären. Das wird immer so gern in der Gegend herumgeworfen, ohne dass man weiß, was es ist. Also es ist so, dass es gibt so genannte diese freien Radikale, das sind Verbindungen oder Moleküle, denen fehlt ein Elektron. Und durch dieses, weil ihnen ein Elektron fehlt, sind sie sehr unrund und die wollen gerne reagieren mit anderen Dingen. Deswegen sagt man so, sie sind ein Radikal, weil sie einfach extrem gerne mit irgendjemandem reagieren wollen, chemisch. Ja? Und ein Antioxidant ist nichts anderes als ein sogenannter Elektronendonor, also er spendet ein Elektron. Kann dieses hergeben, gibt es ab an dieses freie Radikal und damit hat es wieder zwei. Ist die sind genügend Elektronen da und es ist ruhig und möchte auch nicht mehr reagieren.
Ja. Man kann es auch immer, glaube ich, ganz gut irgendwie ein bisschen mit Rost oder so erklären, ne? Wenn man das so kennt, die Dinge rosten und dann muss man den
Oxidation
rosten und so weiter, was man halt so kennt aus dem Haushalt oder von Zäunen, Gartenzäunen oder so.
Oder man sieht das auch, man braucht nur einen Apfel aufschneiden und wenn man den an der wird der braun werden.
Also da gibt es aber, glaub ich, ein Problem. Es gibt nämlich heutzutage Äpfel, die sind irgendwie so gezüchtet, dass die nicht mehr braun werden. Also gute Äpfel werden braun. Gute Äpfel werden braun.
Gute Äpfel werden braun. Gibt man Zitronensaft drauf, werden sie nicht braun. Warum? Ja. Im Zitronensaft ist Vitamin C und Vitamin C ist ein Antioxidant.
Das ist so der Trick, den wende ich sehr oft an. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel Gemüse oder sagen wir mal, wenn ich eine Avocado habe oder sowas, die schon so ein bisschen nicht mehr so die Farbe hat oder Saft, ja genau, dann ich mache dann halt im Prinzip immer ein bisschen Limette drüber oder Zitrone und damit kann ich dem ein wenig entgegenwirken und teilweise, das wird ja auch in der Lebensmittelindustrie leider dann mit sogenannter Zitronensäure oder irgendwas, ne, wird das dann auch gemacht, dass man
auch verwendet,
ja, dass sie damit versuchen, die Dinge halt, dass die einfach besser aussehen, länger frisch bleiben und so, genau, ja.
Ja. Wofür also Omega-3 oder dieses DHA und EPA noch ganz wichtig ist, ist für die Serotoninproduktion. Es ist ein Neurotransmitter, also ein Nervenbotenstoff, der beruhigend wirkt, gegen Angstzustände wirkt und auch gegen Depressionen wirkt. Das heißt, zum Beispiel, das könnte man auch beim Schlafen gehen, einnehmen, Omega-3, um eben die Serotoninproduktion zu unterstützen.
Ich wollte hier noch mal anbringen, gerade weil wir bei dem Ergänzung Omega-3 sind. Es ist sehr wichtig, dass man auf Qualität der Nahrungsergänzungsmittel achtet, weil das ist wirklich ein Wildwuchs an Mittelchen auf dem Markt, wo die meisten, wirklich die meisten unbrauchbar sind und eher kontraproduktiv. Und gerade bei Omega-3 sage ich das, weil das natürlich in Fettform kommt und das natürlich auch leicht ranzig werden kann. Und oft gibt es natürlich Produkte auf dem Markt, die klingen gut, das steht auch ganz nette Inhaltsangaben drauf, aber eigentlich sind die nicht mehr so ganz förderlich, wenn man die einnimmt und so. Also es ist wichtig, dass man da auf gute Qualität achtet, gerade bei den Fetten.
Ja. Das ist eben natürlich gerade für einen Veganer wahrscheinlich schwierig, sich da, weil eine wirklich gute Quelle für Omega-3 ist einfach nur Fischöl.
Ja.
Da komme ich um das komme ich einfach nicht drum herum. Das heißt, für einen Veganer ist es einfach in Wirklichkeit keine Alternative, Leinöl zu nehmen. Und was du gesagt hast, mit der Qualität, das ist echt ein großes Problem. Die Fischölkapseln sind meistens hoffnungslos unterdosiert. Und dann vielleicht auch eine schlechte Qualität. Ja. Oder zu aufstoßen zum Beispiel. Das darf einfach nicht passieren. Und bei einem guten Fischöl, da hat man kein Aufstoßen. Und man muss wirklich eine Portion am Tag sollte mindestens 2000 Milligramm sein, also ja. 1000 Milligramm DHA und EPA gemeinsam. Und das sollte schon sein. Und die einzigen Produkte, die ich kenne, die das haben, sind flüssige. Also wirklich in Form von flüssigen. Ja, ja. Schmeckt zwar nicht sonderlich gut, aber ist super. Da gibt es eigentlich nur zwei Produkte. Und das eine ist aus Norwegen, also ist ein, das gibt es auch nur in Norwegen und Schweden. Ja, das heißt Möllers Tran. Und ein anderes gibt's ist auch ein norwegisches Produkt, gibt es aber jetzt mittlerweile in Deutschland und Österreich. Die heißen San Omega. Mhm. Und sind wirklich gut und gibt auch kein Aufstoßen, ja. Keinen unangenehmen Fisch, also keinen extrem unangenehmen ja. Fischgeschmack, sondern schmeckt natürlich leicht nach Fisch. Ja. Ich meine, das ist ja Fischöl, aber nicht unangenehm. Und ich kann das nur mit gutem Gewissen empfehlen, weil ich kenne kein anderes. Also ich weiß nicht, was hast du für eins?
Das will ich jetzt nicht in die Kamera zeigen. Weil ich will keine Werbung machen, das ist der Einzige. Ich will dafür keine Werbung machen. Okay. Absichtlich keine Werbung dafür. Tut mir leid, wirklich.
Also für die Fischöle mache ich gern Werbung, weil die sind. Weil ich kenne auch keine anderen.
Ja, ja. Ich habe sogar zwei verschiedene jetzt da. Auch eins flüssig, das ist jetzt zum Beispiel im Kühlschrank drin, aber dafür will ich auch keine Werbung machen. Ich zeige sie dir später. Wir können sie unter die Shownotes ja drunter schreiben, ist ja kein Problem. Ne? Zumindest deine Varianten. Ja. Genau, und ansonsten, man sagt ja, wird ja immer Omega-3 gesagt und Omega-6, diese ominösen Begriffe, vielleicht sagen die das den Zuschauern ja auch nichts. Omega-3 wird auch immer von Entzündungshemmern gesprochen, bei Omega-6 von entzündungsfördernden Fettsäuren. Genau, also vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, ganz kurz, und vielleicht auch vom Verhältnis her, was da optimal ist.
Genau, also das Omega-6-Fettsäuren findet man eigentlich in erster Linie in Pflanzen und sind die Hauptfettquelle in Rapsöl zum Beispiel.
Sojaöl und was da alles
gehört. In Sonnenblumenöl, genau. Das Problem, Omega-6 sind entzündungsfördernd, während die Omega-3-Fettsäuren entzündungshemmend wirken. Entzündung ist wichtig, ist ein wichtiger Prozess im Körper, keine Frage. Ja, genau. Allerdings zu viel ist nicht gut.
Ja.
Und das Problem ist einfach, dass wir in einer klassischen westlichen Ernährung mit sehr viel Getreide, mit sehr viel Pflanzenölen, mit sehr viel fertig produzierten Sachen, wo auch überall Pflanzenöl verwendet wird, weil es billig ist, ja, einfach zu viele Omega-6 zu uns nehmen und zu wenig Omega-3. Und man sagt so, bei Jäger-Sammler-Gesellschaften findet man ein Verhältnis von ideal 1:1, also Omega-3 zu Omega-6,
ja.
Bis 1:2, 1:3. In Europa haben wir Verhältnisse von 1:10, 1:15, ja. Und in den USA dann 1:20, 1:40 oder noch mehr. Also ein Unverhältnis von Omega-6 zu Omega-3. Und das Problem ist eben, dass ich dann diese massiv vielen entzündungsfördernden Fettsäuren in meinem Körper habe, die eben zu dieser dauerhaften Entzündung einfach beitragen.
Ja,
genau. Und deswegen, es ist einfach sehr leicht, Omega-6-Fettsäuren zu konsumieren. Deswegen brauche ich eigentlich auf die jetzt nicht extra Fokus legen, extra Wert legen, sondern ich muss eher schauen, dass ich genügend Omega-3 zu mir nehme über grasgefütterte Tiere, über Eier von wirklich Freiland lebenden Hühnern. Dort habe ich Omega-3 drinnen in wild gefangenem Fisch und nicht im Fisch aus der Aquakultur, weil der nimmt auch dieses Omega-3-Fettsäuren nicht mehr mit der Nahrung auf, sondern nur mehr im Wild, ist nur im Wild gefangenen Fisch drin. Und halt über solche Fischölprodukte kann ich das aufnehmen.